Ich möchte heute predigen über Gideons Kampf oder Gott allein die Ehre. Letzten Sonntag beschrieb ich ja die Situation, in der sich das Volk Israel befand. Also ungefähr 200 Jahre nach der Landeroberung durch Josua erlitten die Israeliten 7 Jahre lang schreckliche Überfälle durch die Midianiter. Also wenn man das nochmal sieht, war das so etwa in den Jahren 1340 bis 1333 vor Christus, also ja, so in dieser Zeit ungefähr, das um einzuordnen. Ja. Die Bibel erklärt uns auch, aber warum die Israeliten unter diesen Problemen litten. Denn sie sagt uns auch, ja, sie sagt uns auch den Grund. Denn in Richter, Kapitel 6, Vers 1, da heißt es, und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre. Also die Israeliten waren von Gottes Weg abgewichen. Ja, wir haben schon gesehen, sie haben dem Baal nachgefolgt, einem Fruchtbarkeitsgötzen. Also die Israeliten verließen eigentlich das erste und zweite Gebot. Wie heißt das im ersten Gebot? Kennen wir die 10 Gebote? Da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott. Und welcher Gott? Der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Sklaverei. Also wenn Israel von ihrem Gott spricht, da heißt es sehr oft immer diese Betonung, der dich aus der Sklaverei erlöst hat. Also das heißt, mit anderen Worten, sie sollen an diesen Gott glauben, der sie errettet hat, der sie befreit hat. Das heißt, dass er ein lebendiger, wahrer Gott ist. Nicht wie die toten Götter in ihren Nachbarvölkern, die sie verehrten, sondern wie der lebendige Gott, der lebt. Und diesen Gott waren sie ungehorsam. Sie machten sich noch ein Bildnis von anderen Göttern, von dem Baal und sonstigen, Aschera und wie sie auch immer hießen. Also wir sehen, die Israeliten hatten ihren Gott vergessen, der ihnen Schutz und Sicherheit gab. Ja. Nun verließ Gott sie. Wenn ihr mich als ihr euren lebendigen Gott nicht braucht, hatte Gott gesagt, ja, dann bleibt, wo ihr seid. Dann ziehe ich mich zurück. Und wenn Gott sich zurückzieht, dann passiert genau das, denn sie wurden überfallen von den Feinden, was die Israeliten erlebten durch die Midianiter. Ja. Vielleicht noch ein Satz, wer waren denn eigentlich die Midianiter? Die Midianiter waren eigentlich fast sowas wie ein Brudervolk von den Israeliten. Midian war so wie der Ismael auch ein Sohn Abrahams. Abraham heiratete nach dem Tod der Sarah die Ketura, von der dann Midian kam. Aber in 1. Mose 25, da heißt es, dass dann Abraham die Ketura und ihre Söhne dann wegsandte gen Osten. Und Abraham wusste, dass der alleinige Segensbringer oder der Erbe dann eigentlich der Isaak sein sollte. Ja? Deswegen wurde ihm eigentlich das Hab und Gut übergeben oder vererbt. Und die Ketura mit ihrem Sohn Midian und den anderen Söhnen, die wurde quasi ausgezahlt und die konnten nach gen Osten gehen. Also so sehen wir, gab es verwandtschaftliche Beziehungen zu den Midianitern. Ja. Aber es war nicht über die Segenslinie, die Gott verheißen hatte. Wir sehen aber auch was Positives. Mose floh, als er in Ägypten war und den erschlagen hatte. Wohin? Nach Midian. Und sein Schwiegervater war dann ein medianitischer Priester, der war dann der Jethro. Ja. Also da sehen wir auch die Verbindungen zwischen dem Volk Israel und Midian. Und in 4. Mose 10, Vers 29 heißt es, und Mose sprach zu seinem Schwager Hobab, dem Sohn Reguels aus Midian, wir brechen auf zu der Stätte, von der der Herr gesagt hat, ich will sie euch geben. Komm nun mit uns, so wollen wir Gutes an dir tun, denn der Herr hat Israel Gutes zugesagt. Also wir sehen, dass die Midianiter eigentlich da auch schon von der Größe Gottes und von dem lebendigen Gott der Israeliten gehört hatten. Sie wussten davon, dass der Gott Israels die Israeliten aus Ägypten geführt hatte. Das wussten sie. 40 Jahre später, dann kurz bevor die Israeliten ins Land Kanaan einziehen wollten, verbündeten sich jedoch die Midianiter mit den Moabitern, um Israel zu verfluchen. Die Moabiter und Midianiter ließen Bileam rufen, um Israel zu verfluchen. Und in 4. Mose 31 heißt es dann, dass Mose sogar gegen die Midianiter kämpfte. Aber das war jetzt auch schon lange wieder her, 200 Jahre später, oder ja gut, 200 Jahre später fand jetzt das statt, was wir jetzt hier in Richter lesen. Also Israel war zu der Zeit Gideons in einer sehr schwierigen Lage. Das Volk Israel fürchtete sich vor dem Gott der Amoriter, aber mehr als vor dem Gott Israels. Sie dienten den Götzen der Amoriter und nicht mehr Gott. Und wir sehen, dass unter Gideon auch es jetzt keine so große, wirklich große Bußbewegung in Israel gab. Nämlich als Gideon den Baals-Altar zerstörte, das hatten wir letzte Woche ja betrachtet, da wollten sie ihn umbringen. Ja? Aber Gott gab Gideon seinen Heiligen Geist und ermutigte ihn, diese ungeheure, schwere Aufgabe, um gegen die Bedrohung Israels zu kämpfen. Ja, auch wenn Gideon verständlicherweise Zweifel daran hatte, stärkte Gott seine Auserwählung durch die Zeichen, die Gideon von Gott erbat. Ja, Richter 6, Vers 36 bis 40. Will ich jetzt nicht noch viel näher drauf eingehen, aber da hat Gideon ein Vlies ausgelegt und gesagt, willst du das, dann soll es zuerst auf dem Vlies nass sein und nicht auf dem Boden. Und so war das dann und am nächsten Tag umgekehrt. Ja. Aber Gott bekräftigte, dass er Gideon gebrauchen will, um in seiner Gnade das Volk Israel von der Bedrohung zu retten. Denn sie waren wirklich in einer sehr schwierigen Situation. Die Midianiter kamen immer in der Erntezeit nach Israel. Das waren so ein Nomadenvolk im Osten von Israel. Und dann vernichteten sie die Erntefelder oder stahlen das Getreide und zogen wieder weg. Und Nahrungssicherheit ist das Wichtigste, was ein Volk braucht. Ja? Wenn es nicht ernährt werden kann, was ist dann? Dann hungern sie. Ja? Ja? Und das war nämlich das Problem. Und die Israeliten flüchteten sich dann in die Höhlen, ja? Zum Schutz und waren der Macht der Midianiter hilflos ausgeliefert. Ja, was sehen wir, wie Gott hilft? Das Erste, was ich uns heute mitgeben möchte, ist, dass Gott will, dass Gott durch wenige retten will. Gott will retten, aber durch wenige. Ich lese mal im Kapitel 7, Vers 1 bis 8. Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war, und sie lagerten sich an der Quelle Harod, so dass er das Heerlager der Midianiter nördlich von den Hügeln More im Tal hatte. Der Herr aber sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in deine Hand geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen: Meine Hand hat mich errettet. So lass nun ausrufen vor den Ohren des Volkes: Wer ängstlich ist und verzagt ist, der kehre um. So sichtete Gideon, da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon: Das Volk ist mir zu mächtig oder zu zahlreich. Führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser, und der Herr sprach zu Gideon: Wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders, ebenso wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken, aus der Hand zum Mund. Gideon hatte schon ein beachtlich großes Heer zusammenstellen können. 32.000 Mann konnte er mobilisieren. Das war schon eine gute Leistung, dass er so viel Israeliten zusammenbekam oder Kämpfer bekam, die mit ihm kämpfen, bereit waren, mit ihm zu kämpfen. Allerdings, ob das viel oder wenig ist, das entscheidet die Frage, gegen welche Macht waren die denn angetreten? Allerdings sehen wir aus Kapitel 8, Vers 10 in Richter, dass die Midianiter ihnen mit 135.000 Mann gegenüberstanden. Also mehr als das Vierfache an Soldaten hatten die Midianiter gegenüber den Israeliten. Und nun sollte Gideon alle ängstlichen Israeliten wegschicken. Das steht übrigens im Einklang mit dem mosaischen Gesetz. In 5. Mose 20, Vers 8, da heißt es, da ist ein ganzes Kapitel über, wie sie Krieg führen sollen. Ja. Und da heißt es: Und die Amtleute sollen weiter mit dem Volk reden und sprechen: Wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der mache sich auf und kehre heim, auf dass er nicht auch das Herz seiner Brüder feige macht, wie sein Herz ist. Ängstliche Kämpfer, das sind Wehrdienstzersetzer.
Verweigerer.
Die können nach Hause gehen. Es ist besser, die nicht im Herz zu haben, als dann ängstliche Kämpfer zu haben, ne? Die dann beim ersten Schuss schon fliehen. Also nun wurden ganze 22.000 Israeliten ausgesiebt, also zwei Drittel der Armee von Gideon. Ja. Also ich glaube, dass da dem Gideon schon vielleicht das Herz in die Hose gerutscht ist. Jetzt noch weniger wie vorher. Ja. Aber es geht noch weiter. Jetzt wurde noch doller ausgesiebt. Nur diejenigen, die so wie ein Hund Wasser leckt, weil sie es so eilig hatten, weil sie kämpfen wollten und keine Hand frei hatten, da wurden nur 300 Leute zurückbehalten. Die sollten jetzt kämpfen. Von 10.000 nur 300. Nun kann man sich fragen, mit welchen Waffen sollten sie kämpfen? Sie hatten leere Tonkrüge, Fackeln und Posaunen. Die Frage ist, wie ermutigt jetzt Gott den Gideon? Ich weiß nicht, wenn ihr euch da hineinversetzt, als wenn ihr an Gideons Stelle gewesen wärt, ja, wie hättet ihr da nicht mit Angst zu tun bekommen? 300 Leute gegenüber, was waren es, 135.000 Mann? Wie soll das gehen? Das geht nicht. Unmöglich. Wir können niemals gewinnen. Keine Siegeschancen. Ne? Ja. Gott ermutigt Gideon noch auf eine ganz andere Weise. Ich lese mal ab Vers 9. Da heißt es, und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Diener Purah mit dir hinabgehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein und du wirst hinabziehen zum Lager. Da ging Gideon mit seinem Diener Purah hinab, bis an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Und die Midianiter und Amalekiter und alle aus den Osten hatten sich niedergelassen in der Ebene wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren nicht zu zählen wegen ihrer großen Menge wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe da, erzählte einer einen anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe geträumt, ein Laib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel und kehrte es um, das Oberste zu unterst, so dass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, der Sohn des Joasch, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben, mit dem ganzen Heerlager. Als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, fiel er anbetend nieder und kam zurück ins Lager Israels und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in seine Hände gegeben. Wir sehen hier, Gott ermutigt Gideon durch seine Feinde. Seine eigenen Leute sind ja abgehauen, hatten Angst. Es sind nur noch wenige übrig geblieben. Ja. Die waren bestimmt keine so tolle Ermutigung. Ja. Und gut, sein Diener Purah, der stand ihm bei. Der war die Hilfe oder der half ihm mit, da ins Feindeslager zu gehen. Interessanterweise sehen wir, dass die Heiden Gott besser verstehen als das Volk Gottes. Das Gerstenbrot, von dem sie träumte, überrollte diese ihre Nomadenzelte. Die Midianiter, die das Getreide Israels plünderten, sollten nun von dem Brot, also dem Ertrag der Ernte, überrollt werden. Das soll ihm jetzt zum Verhängnis werden. Welche wunderbare Ironie da drin steckt. Das, was die Midianiter vernichteten und plünderten, soll ihnen nun zum Verhängnis werden. Gideons Männer, was hatten sie zu tun? Eigentlich nur nachzumachen, was Gideon vorgemachte. Sie teilten die 300 Mann in drei Lager auf, in drei Seiten. Und steckten dann ihre Fackeln in die Krüge rein, dass man sie nicht da sah im Dunkeln. Ja, die brannten dann unter dem Krug. Und dann, zu bestimmten taktisch gut gewählten Zeit, als gerade die Wachablösung war und sowieso die einen schläfrig waren und die anderen gerade beim Aufwachen waren, ja, zerschlugen sie die Krüge und die Fackeln brannten ringsherum und sie erschreckten sich. Plötzlich waren überall so viele Fackeln. Und bliesen in die Posaunen, dass ein enormer Lärm da war. Für Gott und Gideon war der Schlachtruf. Gideon darf mit Gott, für Gott wirken. Ja. Wie heißt es in Lukas 10, Vers 16? Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Also, Gideon war auf Gottes Seite und durfte hier an seinem Werk kämpfen. Aber das Entscheidende ist in Vers 22, und während die 300 Mann die Posaunen bliesen, schaffte der Herr, dass im ganzen Heerlager eines jeden Schwert gegen den anderen war und das Heer floh bis Bet-Schifter und Zereda, bis an die Grenzen von Abel-Mehola bei Tahabat. Jetzt, da komme ich zum dritten Punkt. Da sehen wir Gott allein die Ehre. Nach dem Krieg möchte man gerne mit den Siegern sein. Aber wir sehen hier, dass Gott schafft das. Es sind letztendlich nicht die 300 Mann, die den Krieg führen, sondern Gott führt den Krieg. Die haben eine Durcheinander erlebt. Ja? Plötzlich haben sie gegeneinander gekämpft, haben sich gegenseitig umgebracht. Ja? Das ist das Schlimmste in einer Armee, wenn plötzlich die Waffen gegen die eigenen Kämpfer gerichtet werden. Ja? Aber dieses Durcheinander, sie wurden erschreckt und dieses Durcheinander bewirkte Gott. Man sah, dass der Krieg, die Schlacht eigentlich gewonnen war, wollten dann noch die Ephraimiter mitkämpfen. Ja, wie ist es manchmal, wenn so ein Kampf gewonnen wird, Schlacht wird, dann kommen plötzlich die anderen, die feige waren oder die nicht mitkämpfen wollten, ja, die wollen sich dann dazustellen. Die wollen auch was mit davon haben. Am Erfolg wollen sich viele beteiligen. Am Misserfolg gibt es immer nur einen Sündenbock. So ist es ja auch heute. Ja. Wenn jemand groß rauskommt, dann will man da mit ihm sein. Ja. Aber wenn da irgendwas schief geht oder was nicht so läuft, dann ist es der Sündenbock, der alles vollbracht hat. Ja, jetzt wollten sie mit Gideon sein. Wir sehen in dem Zusammenhang aber, dass dann die Hilfe der Ephraimiter eigentlich nicht mehr gebraucht wurden. Gott wollte deren Hilfe gar nicht, weil er die Ehre nicht mit Menschen teilt. Sie stritten heftig mit Gideon. Ja. Und wir sehen, aus dem Ungehorsam gegen Gottes Gebot erwächst Unfriede. Auch ohne die Helfer von Ephraim wären Gideon der Sieg geschenkt worden. Also sie waren da eigentlich keine bedeutende Hilfe mehr. Woran erkennen wir, wie Gott diesen Gideon gebraucht, diesen Richter Gideon? Gott hatte ihn berufen und er hatte die innere Einstellung und war zum Gehorsam bereit. Das, was Gott ihm beauftragte, tat er auch, setzte er um. Und das Dritte, es ging ihm auch um Gottes Ehre. Gott allein die Ehre. Wir sehen nach diesen ganzen Kämpfen, das würde jetzt zu weit führen, das nochmal in Kapitel 8 näher drauf einzugehen, ja, dass sie dann den Gideon, das Volk Israel, dann zum ihren König machen wollten. Aber das lehnte Gideon ab. Sie wollten ihn, dass sein Geschlecht, eine königliche Dynastie aufrichten. Er soll jetzt der König sein über Israel. Ja. Das lehnte er ab. Er ließ sich jedoch einen Ephod machen, einen Leibrock, so einen Priesterschurz. Als ob Gideon damit eine priesterliche Würde sich heranziehen wollte. Ja? Er, der ja so von Gott erwählt war. Ich denke, da sehen wir, dass Gideon auch einen falschen Weg dann eingeschlagen hat, später dann. Und nachher sehen wir das Tragische, dass dann dieser Leibrock daraus und auch wieder als Götzendienst dann damit getrieben wurde. Da sehen wir, und ich denke, da sehen wir immer wieder die Neigung von uns Menschen. Wir sehen, Gott hatte hier in dann wunderbarer Weise eingegriffen. Gott hatte ihnen den Sieg gegeben. Und dann nahmen sie die Beute und machten daraus diesen Ephod aus Gold, so einen goldenen Umhang. Und dann nachher wurde die Ehre in diesen Gegenstand hineinprojiziert. Und nachher wurde dieser Gegenstand oder nachher angebetet. Ja? Sind wir nicht auch in Gefahr, dass man das, was Gott eingibt, dass man das ins Materielle übernimmt? Und die Bibel beschönigt, oder die Bibel beschönigt nichts. Auch die unangenehmen Seiten des Volkes Israel werden hier aufgeschrieben. Ja? Wir haben diesen wunderbaren Sieg durch Gideon, wo Gott eingegriffen hat. Und von Gideon wird auch gesagt, dass er ein Mann des Glaubens ist. Ja? Das hatte ich das letzte Mal schon aus dem Hebräerbrief zitiert. Ja? Wir sehen auch, dass das Volk Israel sehr wankelmütig ist und nachher nicht wirklich demjenigen, der den Sieg gebührt, auch die Ehre gibt. Ich denke, hier steht auch eine ganz große Warnung an uns, für uns. Gott soll die Ehre gegeben werden. Und das sehen wir eigentlich als Überschrift hier. In Richter 7, Vers 2 hatte ich schon gelesen, Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Das ist unsere Schwachheit, menschliche Schwachheit. Wir denken, unsere Leistung, unser Können, unsere Intelligenz, wir könnten alles das machen für Gott. Gott hat den Gehorsam von Gideon gebraucht, ohne Frage. Gott will auch unseren Gehorsam, dass er uns möchte auch uns gebrauchen mit an seinem Werk. Aber nicht uns gebührt die Ehre, sondern Gott. Das ist der entscheidende Unterschied. Wie heißt es in 5. Mose 32, Vers 3? Denn ich will den Namen des Herrn preisen, Gott, unserem Gott allein die Ehre. Und zum Schluss vielleicht noch ein negatives Beispiel von dem König Saul, als er zum Propheten Samuel sagt, Saul aber sprach, ich habe gesündigt. Das ist ja schön, seine Erkenntnis. Aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Nein, es geht hier darum, dass Gott die Ehre bekommt. Deswegen erinnert Gott das Volk immer wieder in den 10 Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Es war nicht Mose, es war nicht Aaron, es waren keine Führer, die Israel aus Ägypten befreit hat, sondern Gott. Gott hat den Mose gebraucht, keine Frage. Aber Gott war es, der das Gelingen gegeben hat. Und das können wir durch die ganze Bibel können wir das erkennen. Gott handelt. Ja. Und so können wir einfach hier lernen, oder dass wir jetzt von dem heutigen Bibeltext einfach diese drei Sachen lernen können. Ja. Das erste ist, Gott will durch wenige retten, aber die ihm treu dienen, die auf seiner Seite sind, die gehorsam sind, die möchte Gott gebrauchen in seine Rettungswerke. Und das Zweite, was wir sehen konnten, manchmal ermutigt Gott gerade durch die Feinde. von denjenigen, von denen wir es nicht erwarten. Die eigenen, die sind zu ängstlich. Aber durch andere Begebenheiten wurde Gideon ermutigt, indem er den Traum der Feinde hörte. Ja. Ja. Also Gott hat schon lustige, humorvolle Wege, wie er uns ermutigen kann. Ja. Manchmal eben auch auf diesen Weg. Und das Dritte, was wir als Lektion hier raussehen können, ist, dass wir Gott allein die Ehre geben sollen. Ja. Das steht eigentlich über allem. Gott ist es, der sich erbarmt. Auch das Volk Israel war nicht so bußfertig eigentlich, aber Gott hat es erlöst von ihrer Not, ja, in seinem Erbarmen. Ja. Und diejenigen, die sein Erbarmen erlebten und ihm die Ehre gegeben, ja, die haben wirklich Gott angebetet. Das ist eigentlich die wahre Anbetung, dass wir diesem Gott danken, dass er uns erlöst hat. Und so wollen wir jetzt auch noch dann gleich noch das Mahl des Herrn zusammen feiern, wo wir einfach auch diese Parallele ziehen. Und das ist jetzt eine Geschichte jetzt aus dem Alten Testament, die wir heute uns angeguckt haben. Ja. Aber im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus Christus ja unser Erretter ist. Und es reicht durch Jesus Christus die Rettung, ja? Durch einen einzigen Erlöser. Wir brauchen nur Jesus und nur Jesus allein, ja? Und es geht hier um seine Ehre. Ja? Und wenn ich das erkannt habe, dass wir haben jetzt vielleicht keine äußeren Feinde wie jetzt die Midianiter, aber unser Problem ist es, dass wir vor Gott schuldig sind, dass die Sünde uns strickt, dass wir auch in den Fängen des Feindes sind, dass wir ein falsches Leben führen, abseits von Gott. Und deswegen möchte er uns die Vergebung schenken. Sagen, ich bin dein Erlöser. Ich helfe dir, wie du aus dieser Sklaverei herauskommst. Dass der Teufel dich umstrickt, dass du ständig vielleicht das machst, was du nicht machen möchtest, dass du sündigst, dass du lügst, dass du stiehlst, dass du Ehe brichst und was auch immer, ja. Das möchte Gott verändern. Sagt er, aber er ist der Erlöser, er ist der Gerechte, er will uns verändern. Und deswegen wollen wir auch das Mahl miteinander feiern. Aber wir singen vorher noch ein Lied.